Sie hören Patricia Highsmith, Tiefe Wasser, aus dem Amerikanischen von Nikolaus Stingel, ein Diogenes-Hörbuch, gelesen von Martin Cooper. Vic tanzte nicht, allerdings nicht aus den Gründen, die sich die meisten Nicht-Tänzer dafür zurechtlegen. Er tanzte schlicht deshalb nicht, weil seine Frau gern tanzte. Seine verstandesmäßige Erklärung für diese Haltung war dürftig, und er nahm sie sich keinen Moment lang ab, obwohl sie ihm jedes Mal in den Sinn kam, wenn er Melinda tanzen sah. Sie wirkte unerträglich albern, wenn sie tanzte. Sie machte das Tanzen zu einer peinlichen Angelegenheit. Er wurde sich allerdings nur sehr am Rande bewusst, dass sie ganz kurz in sein Gesichtsfeld wirbelte. Nur weil er mit jedem Detail ihrer äußeren Erscheinung vertraut war, hatte er überhaupt bemerkt, dass sie es war. Ruhig hob er sein Glas Scotch mit Wasser und nippte daran. Er saß mit nichtssagendem Gesichtsausdruck in krummer Haltung auf der gepolsterten Bank am Antrittspfosten der Mellerschen Treppe, starrte auf das wechselnde Muster der Tänzer und nahm sich vor, wenn er heute Nacht nach Hause kam, noch einen Blick auf seine Kräuterkästen in der Garage zu werfen, um festzustellen, ob der Fingerhut schon aufgegangen war. Er zog im Augenblick mehrere Arten von Kräutern, denen er halb so viel Licht und Wasser zukommen ließ, wie sie normalerweise bekamen, um ihr Wachstum zu hemmen und so ihren Duft zu steigern. Er stellte die Kästen jeden Nachmittag um 1 Uhr, wenn er zum Mittagessen nach Hause kam, in die Sonne und schaffte sie um 3, wenn er in seine Druckerei zurückkehrte, wieder in die Garage. Victor Van Allen war 36, von annähernd mittlerer Größe, neigte eher zu einer kompakten Rundlichkeit als zu Korpulenz und hatte dichte, drahtige Augenbrauen, die unschuldige blaue Augen überwölbten. Sein braunes Haar war glatt, kurz geschnitten und wie seine Augenbrauen dicht und struppig. Sein Mund war ebenfalls von mittlerer Größe und normalerweise am rechten Winkel heruntergezogen. Ob in schiefer Entschlossenheit oder humorvoll, war Ansichtssache. Es war der Mund, durch den sein Gesicht etwas Zweideutiges bekam, denn man konnte auch eine gewisse Bitterkeit hineindeuten, weil seine blauen Augen, groß, intelligent und abgeklärt, keinerlei Hinweis darauf lieferten, was er dachte oder empfand. In den letzten Sekunden hatte der Geräuschpegel um ungefähr 1 Dezibel zugenommen, und als Reaktion auf die lateinamerikanische Musik, die seit kurzem spielte, wurde nun ausgelassener getanzt. Der Lärm beleidigte sein Ohr, aber er blieb trotzdem sitzen, obwohl er den Flur entlang in das Arbeitszimmer seines Gastgebers hätte spazieren und dort in den Büchern hätte schmökern können, wenn er Lust dazu gehabt hätte. Er hätte genügend getrunken, um ein schwaches, rhythmisches Summen in seinen Ohren auszulösen, das er als gar nicht so unangenehm empfand. Vielleicht sollte man auf einer Party oder überhaupt bei jeder Zusammenkunft, wo es Alkohol gab, seinen Konsum dem zunehmenden Lärmpegel anpassen. Den Lärm mit selbstproduziertem Lärm von sich abhalten, im Kopf einen hübschen Wirrwarr lustiger Stimmen erzeugen, das erleichterte manches. Nie ganz nüchtern, nie ganz betrunken sein, dum non sobrius, tamen non ebrius. Ein schöner Grabspruch für ihn, nur leider nicht zutreffend, dachte er. Schlicht und unergreifend war es nun einmal so, dass er es die meiste Zeit vorzog, hellwach zu sein. Unwillkürlich konzentrierte sich sein Blick auf das plötzlich sich herausbildende Muster, eine Conga-Reihe. Und ebenso unwillkürlich machte er Melinda ausfindig, die jemandem ein unbekümmertes Fang-mich-doch-Lächeln über die Schulter zuwarf, und dieser jemand über ihre Schulter, ja fast schon in ihrem Haar, war Joel Nash. Vic seufzte und nahm einen Schluck. Für einen Mann, der letzte Nacht bis 3 und die Nacht davor bis 5 getanzt hatte, hielt sich Mr. Nash sehr gut. Vic fuhr zusammen, als er eine Hand auf seinem linken Ärmel spürte, aber es war nur die alte Mrs. Podnansky, die sich zu ihm herbeugte. Er hatte schon fast vergessen, dass sie da war.
»Ich kann Ihnen gar nicht genug danken, Vic. Macht es Ihnen wirklich nichts aus, ihn selbst abzuholen?«
Das Gleiche hatte sie ihn schon vor 5 oder 10 Minuten gefragt. »Aber nein«, sagte Vic lächelnd und stand mit ihr zusammen auf. »Ich komme morgen so gegen 1:15 vorbei.« Genau in diesem Moment beugte sich Melinda über Mr. Nashs Arm zu ihm hin und sagte, obwohl sie Vic ansah, Mrs. Podnansky fast ins Gesicht,
»Na, du miese Peter, warum tanzt du nicht?«
Und Vic sah, wie Mrs. Podnansky zusammenfuhr und sich mit einem Lächeln wieder fing, ehe sie sich entfernte. Mr. Nash bedachte Vic mit einem glücklichen, leicht beschwipsten Lächeln, während er mit Melinda davontanzte. Wie sollte man dieses Lächeln nennen?« fragte sich Vic. Kameradschaftlich, das war das Wort. So hatte es wirken sollen. Vic wandte bewusst den Blick von Joel ab, obwohl er gerade einem bestimmten Gedankengang nachhing, der mit dem Gesicht des anderen zu tun hatte. Es war nämlich weniger Joels Verhalten, heuchlerisch, leicht verlegen, unreif, das ihn irritierte, als vielmehr dessen Gesicht. Diese jungenhaften Pausbacken, das hübsch gewellte hellbraune Haar, die regelmäßigen Züge, die die Frauen, die ihn mochten, als nicht zu regelmäßig bezeichnen würden. Die meisten Frauen fanden ihn vermutlich gut aussehend. Mr. Nash, der ihm gestern Nacht 6-8 Mal sein leeres Glas gereicht und dabei vom Sofa zu ihm aufgeblickt hatte, als schämte er sich dafür, dass er noch etwas trank, dass er noch eine Viertelstunde blieb, dabei hatte in seiner Miene eine gewisse nassforsche Frechheit überwogen. Bis jetzt, dachte Vic, hatten Melindas Freunde wenigstens mehr Verstand oder weniger Frechheit besessen. Joel Nash würde allerdings nicht für immer in der Gegend sein. Er war Vertreter der Furnace Klein Chemical Company in Wesley, Massachusetts und nur für ein paar Wochen hier, um an einer Schulung über die neuen Produkte der Firma teilzunehmen. Hätte er vorgehabt, sich in Wesley oder Little Wesley häuslich niederzulassen, würde er, da hatte Vic keinen Zweifel, über kurz oder lang Ralph Gostens Platz einnehmen, ungeachtet dessen, wie sehr er sie langweilen oder sich in anderer Hinsicht als Niete entpuppen würde. Denn einem gut aussehenden Gesicht oder was sie dafür hielt, hatte Melinda noch nie widerstehen können. Und in Melindas Augen sah Joel bestimmt besser aus als Ralph. Vic blickte auf und sah Horace Meller vor sich stehen. »Hallo, Horace. Suchst du einen Sitzplatz?« »Nein, danke.« Horace war ein schmächtiger Mann, mittelgroß mit grauen Schläfen, einem schmalen, empfindsamen Gesicht und einem ziemlich buschigen schwarzen Schnurrbart. Sein Mund unter dem Schnurrbart trug das höfliche Lächeln des nervösen Gastgebers. Horace war immer nervös, obwohl die Party so gut lief, wie man sich das als Gastgeber nur wünschen konnte.
»Was tut sich in der Druckerei, Vic?«
»Wir machen gerade den Xenophon fertig«, antwortete Vic. Bei dem Lärm konnten sie sich nicht besonders gut unterhalten. »Warum schaust du nicht einmal abends vorbei?« »In der Druckerei«, meinte Vic. Er war stets bis 7 da und ab 5 allein, weil Stephen und Carlyle um 5 nach Hause gingen.
»Ja, mache ich«, sagte Horace. »Hast du noch zu trinken?«
Vic nickte.
»Bis dann«, sagte Horace und entfernte sich.
Sobald er gegangen war, spürte Vic eine Leere, eine Peinlichkeit, etwas Ungesagtes, und er wusste auch, was das war. Horace hatte taktvollerweise davon abgesehen, Mr. Joel Nash zu erwähnen, hatte nicht gesagt, Joel sei nett oder willkommen, hatte sich nicht näher nach ihm erkundigt oder irgendwelche Banalitäten von sich gegeben. Dass Joel zu der Party eingeladen worden war, hatte Melinda gedeichselt. Vic hatte sie vorgestern mit Mary Meller telefonieren hören.
»Naja, nicht direkt unser Gast, aber wir fühlen uns für ihn verantwortlich, weil er in der Stadt nicht so viele Leute kennt.« »Ach, danke, Mary. Ich dachte mir schon, dass du nichts gegen einen zusätzlichen Mann hättest, noch dazu einen so gut aussehenden.«
Dabei kriegte man Melinda nicht einmal mit einem Brecheisen von ihm weg. »Noch eine Woche«, dachte Vic. »Noch genau 7 Nächte. Mr. Nash reiste am 1. ab, einem Sonntag.« Sein Glas in der Hand erschien Joel Nash, der in seinem breitschultrigen weißen Jackett leicht schwankend vor ihm aufragte. »Guten Abend, Mr. Van Allen«, sagte er mit gespielter Förmlichkeit und ließ sich auf den Platz plumpsen, auf dem eben noch Mrs. Podnansky gesessen hatte. »Wie geht es Ihnen?«
»Ach, wie üblich«, sagte Vic lächelnd.
»Zwei Dinge wollte ich Ihnen sagen«, sagte Joel mit plötzlichem Enthusiasmus, als wären sie ihm gerade eben erst eingefallen. »Das eine ist, dass ich gebeten worden bin, noch ein paar Wochen länger hier zu bleiben, von meiner Firma. Deshalb hoffe ich, ich kann mich bei Ihnen beiden für die große Gastfreundschaft revanchieren, die Sie mir in den letzten Wochen erwiesen haben«, und Joel verstummte mit einem jungenhaften Lächeln und zog den Kopf ein. Melinda hatte eine natürliche Begabung dafür, Leute wie Joel Nash zu finden, dachte Vic. Kleine Geistesverwandtschaften.
»Und das Zweite?«
»Das Zweite, als Zweites möchte ich Ihnen sagen, wie toll ich es von Ihnen finde, dass Sie es so gelassen nehmen, dass ich Ihre Frau treffe. Nicht, dass ich Sie so oft getroffen hätte, verstehen Sie mich nicht falsch, ein paar Mal zum Mittagessen und einmal zu einer Fahrt aufs Land, aber...«
»Aber was?« half Vic nach, der sich plötzlich stocknüchtern und von Nashs betrunkenem Gefasel angewidert fühlte.
Viele Männer hätten mir schon für weniger eins übergezogen, weil sie dächten, da wäre mehr.« Ich könnte es ohne weiteres verstehen, wenn Sie sich ein bisschen ärgern würden, aber das tun Sie nicht, so viel sehe ich. Eigentlich will ich bloß sagen, dass ich Ihnen dankbar bin, dass Sie mir nichts auf die Nase geben. Nicht, dass es dafür irgendeinen Grund gäbe. Sie können ja Melinda fragen, wenn Sie irgendwelche Zweifel haben. Das war natürlich genau diejenige, die man fragen musste. Vic starrte den anderen mit ruhigem Gleichmut an. Die richtige Antwort, dachte er, war gar keine Antwort. »Jedenfalls wollte ich sagen, dass ich Sie für höchst anständig halte«, fügte Nash hinzu. Joel Nashs Affektiertheit in der Wortwahl berührte Vic peinlich. »Ich weiß Ihre Ansicht zu schätzen«, sagte er mit schmalem Lächeln, »aber ich vergeude meine Zeit nicht damit, anderen Leuten eins auf die Nase zu geben. Wenn ich jemanden wirklich nicht mag, bringe ich ihn um.«
»Sie bringen ihn um?«
Mr. Nash lächelte sein fröhliches Lächeln. »Ja, Sie erinnern sich doch noch an Malcolm McRae, oder?« Vic wusste, dass Joel über Malcolm McRae Bescheid wusste, weil Melinda gesagt hatte, sie habe Joel alles über den Fall McRae erzählt, und Joel habe sich sehr dafür interessiert, weil er McRae ein-, zweimal geschäftlich in New York getroffen habe. »Ja«, sagte Joel Nash aufmerksam,